Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Talk Science, nachdem wir nun in unseren letzten zwei Doppelfolgen uns mit den Exzellenzclustern der Uni Kiel beschäftigt haben, Roots und PMI, und jetzt quasi wissen, was für strategische Kommunikation wichtig ist, wenn man ein so, so großes Forschungscluster irgendwo ja auch zusammenhält, intern, aber auch extern, wie vielleicht auch der berufliche Weg ist, wenn man für die Kommunikation eines Exzellenzclusters zuständig ist, gucken wir uns heute ganz klassisch ein Promotionsthema an. Also für all unsere neuen ZuhörerInnen, wir haben das in diesem Podcast so, dass wir grundsätzlich hier Promovierende der Christian-Albrechts-Universität einladen, die uns hier ihre Forschung vorstellen. In der ersten Folge und in der zweiten Folge reden wir über die Wissenschaftskommunikation, die sie meist im Zertifikatsprogramm am Graduiertenzentrum in irgendeiner Form weiterentwickeln, erlernen, erste Berührungspunkte haben oder die nächsten weiteren Schritte sozusagen. Und meist haben wir ganz unterschiedliche Fachbereiche, das finde ich immer ganz schön. Also ob wir uns nun MINT-Promotionsthemen angucken oder wie heute ein Promotionsthema aus der Philosophie. Alles ist irgendwie mal dabei inzwischen, nachdem wir das hier jetzt mehr als 4 Jahre machen. Das heißt, wir haben immer 2 Themen aus der Promotion selbst und dann eine Spezialfolge, die liegt jetzt nun just in der Vergangenheit, wo wir uns quasi mit Menschen auseinandersetzen oder wo wir Menschen einladen, die eine große Expertise beruflich im Bereich Wissenschaftskommunikation mitbringen, weil sie dieses eben jeden Tag betreiben. So, ich habe hier Ulrich sitzen. Ulrich darf sich natürlich unbedingt gleich einmal vorstellen. Hallo Ulrich, schön, dass du dir die Zeit nimmst und heute bei uns zu Gast bist. Ich weiß, letztes Jahr haben wir bereits eine Folge zur Philosophie hier gehabt und ich weiß, manchmal geht es den Leuten so, dass sie sagen, oh, nochmal Philosophie oder nochmal dieses Thema, da habt ihr schon das letzte Mal meine Schwierigkeiten mit. Das ist immer das Schöne, wenn man öfter Menschen aus einem und demselben Fachbereich zu Gast hat, dass man sieht, wie unterschiedlich dann doch die jeweiligen Forschungsschwerpunkte sind und wie vielfältig ein Fachbereich sein kann. Deshalb freue ich mich sehr, dass du heute hier bist und uns von deiner Promotionszeit erzählst. Hallo.
Hallo, Liv.
Vielleicht magst du einstiegs einmal sagen, wer du bist und wie du zur Promotion gekommen bist.
Ja, Ulrich Hoffmann. Ich bin von Haus aus Journalist, bin dann rüber, habe dann angefangen, Bücher zu übersetzen, habe dann angefangen, Bücher zu schreiben. Und ich habe das schon immer gemacht. Also schon in der Schulzeit habe ich geschrieben. Und habe dann einmal kurz studiert, so mit 19, 20, glaube ich, 2 Semester in Hamburg, in Präsenz. Bin dann nicht richtig reingekommen und bekam dann eine Redakteursstelle angeboten ohne Volontariat. Das
ist selten.
Genau, das ist selten. Das habe ich dann damals gemacht. Wenig später bekam ich eine Textchefstelle in einer Entwicklungsredaktion angeboten. Und damit war sozusagen für mich die, also einmal Textchef, immer Textchef, konnte ich einfach einen Haken dran machen, habe ich das irgendwie gelernt. Das hat mich nie wieder jemand gefragt. Ich war damals in der Entwicklungsredaktion von Gala. Wenn man die Gala als Textchef mitentwickelt hat, dann kann man das. So. Und mit Mitte 40 ergab sich dann in meinem Leben ein bisschen Luft wieder und ich hatte Lust, nochmal was zu lernen und bin so um alle möglichen Sachen rumgeschlichen. Und am Ende wurde es dann Philosophie an der Fernuni Hagen. Einfach aus logistischen Gründen ging das nicht anders als Fernuni. Dann habe ich so ein paar Jahre vor mich hin studiert und habe dann aber auch gemerkt, boah, das ist echt viel Papier. Also gut, nun ist es Philosophie, da ist es immer viel Papier, aber nur Fernuni fand ich schwierig. Ich habe auch, die haben als Voraussetzung dafür, dass man besteht, muss man an mindestens 3 Präsenzseminaren teilnehmen. Die geben auch Präsenzseminare, das habe ich aber nicht richtig verstanden. Insofern habe ich nicht diese Präsenzseminare gemacht, sondern stattdessen bin ich zur Uni Hamburg gegangen und gesagt, würdet ihr das anerkennen, kann ich sozusagen meine Sachen von der Fernuni Hagen hier rüber, kann ich das irgendwie hier machen? Und die sagen, nee. In Hagen studierst du Kultur- und Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt Philosophie. Das haben wir hier gar nicht als Fach. Also diese ganze Bologna-Regelei, irgendwie alles ist transferierbar, also hier gar nicht. Was du aber machen kannst, ist, du kannst dich bei uns auch einschreiben für Philosophie, weil du ja da gar nicht Philosophie studierst. Gut, habe ich gedacht, dann mache ich halt das. Dann bin ich so ein bisschen, habe ich da ein bisschen Präsenz gemacht. Das hat mir auch Spaß gemacht, aber es harmonierte halt einfach nicht mit Familienvater und Job. Und es war nicht für mich nicht möglich, da die Abschlüsse zu machen.
Ja.
Dann habe ich also meinen Bachelor gemacht in Hagen, dann habe ich meinen Master gemacht in Hagen. Und dann habe ich gedacht, das hat mir eigentlich richtig Spaß gemacht, was mache ich denn jetzt? Und ich habe 3 Kinder und eine der Fragen, die so durch meinen Kopf spukte, war immer, wenn wir doch wissen, was wir gegen die Klimakrise tun müssen, warum machen wir das eigentlich nicht? Das kann man als soziologische Frage lesen oder als psychologische Frage, man kann es aber auch als philosophische Frage lesen. Also wenn wir wissen, was zu tun ist, warum tun wir es nicht als Handlungsproblem? Und dann habe ich mir eine Philosophin gesucht, eine promovierte Philosophin als Tutorin, um an dieser Frage zu arbeiten. Das haben wir so ein Jahr gemacht, alle 1-2 Monate. Die hat mir dann immer irgendwas zum Lesen gegeben und so. Und dann war ich im Sommer in Montreux, auf dem Jazzfestival in Montreux. Und wir gehen da am See entlang und da stehen wundervolle Villen. Und die sind alle Rollläden zu, kein Mensch im Garten, weil das alles Dritt- und Vierthäuser sind. Also das war so eine ganz konkrete, man geht da, wir haben in der Jugendherberge gewohnt, weil Montreux sehr, sehr teuer ist während des Jazzfestivals. Und man geht also diesen wundervollen Weg am See entlang und man sieht aber auch mich hat das gestört, dass die nicht genutzt wurden, diese Häuser. Und gleichzeitig kam eine Oxfam-Studie raus, die sagte, wenn nicht der Superreichtum der Allerreichsten begrenzt wird, dann werden wir die Klimakrise nicht in den Griff kriegen. Und dieser Superreichtum der Allerreichsten, das war ja genau das, was ich da gesehen habe. Und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich mal ein interessantes Thema. Und mein Arbeitstitel war erstmal ein sehr lyrischer, nämlich wovon wir sprechen, wenn wir von Überkonsum sprechen. Es gibt einen Raymond Carver-Titel, wovon wir sprechen, wenn wir von Liebe sprechen. Und meine Analogie war eben auch zu sagen, Liebe ist ja auch so ein Ding, wo man sagt, ich erkenne es, wenn ich es spüre, aber definier mal Liebe.
Ja.
Und so habe ich gedacht, das ist auch mit dem Überkonsum. Inzwischen heißt die Arbeit Überkonsum ein Definitionsversuch.
Ja.
Und dann habe ich dann einem Professor vorgeschlagen, der zu Reichtum forschte. Und der sagte damals, er hätte einfach keine Kapazitäten, aber ich könnte doch Professor Heidbrink in Kiel fragen, der forscht nämlich zu Konsum.
Mhm.
Und dem habe ich das Thema vorgeschlagen und der hat gesagt, das ist aber interessant. Und der Rest ist Geschichte.
Ja, cool. Das ist jetzt nochmal eine ganz neue Form der Promotion, beziehungsweise so neu ist sie nicht. Wir hatten eine einzige Doktorandin hier zu Gast, die quasi ähnlich wie du unmittelbar nach ihrem Studium gesagt hat, ich möchte promovieren, ich möchte aber nicht über die Uni angestellt sein. Das klärt sich gleich, wie genau das bei dir ist. Sie wollte nicht bei der Uni angestellt sein, weil sie für sich wusste, Lehre, das ist nicht meins. Und ich möchte auch gar nicht die ganzen anderen Institutsaufgaben noch mitmachen müssen. Ein Stipendium hat sie aber nicht bekommen, auch kein Teilstipendium. Das heißt, sie hat komplett unabhängig zu einem Thema, was ihr am Herzen lag, also weil wir, ich würde sagen, in 80% der Fälle haben wir hier DoktorandInnen sitzen, die sich gezielt auf ein Promotionsthema, was ausgeschrieben wird, bewerben und dann offensichtlich, wenn sie hier bei uns im Podcast sitzen, genommen worden sind. Aber die allerwenigsten sagen quasi, ich habe mein eigenes Thema. Manche dürfen eventuell oder haben die Möglichkeit, ihre Masterarbeit weiterdenken zu können in einer Promotion. Dann ist das meist schon so eine Art Anbahnung gewesen, weil sie wissenschaftliche MitarbeiterInnen waren oder Hilfskräfte oder wie auch immer. In deinem Fall finde ich total spannend, dass du ja sozusagen mindestens schon wenn ich dich richtig verstehe, wenn nicht sogar 2 Jahre auf einem potenziellen Thema gegrübelt hast, was dich interessiert. Vielleicht war gar nicht von Anfang an klar, das wird definitiv eine Promotion, sondern hat sich erst im Laufe dessen entwickelt. Und du hast ja dann quasi aktiv, also das Thema wurde ja nicht ausgeschrieben, sondern du hast aktiv deine Betreuung gesucht und dann idealerweise sogar jemanden gefunden. Und ich gehe mal davon aus, dass du unabhängig von einem Vertrag zur Uni promovierst, richtig?
Korrekt. Genau. Ja, ich bin nie auf die Idee gekommen zu promovieren. Ich habe schon im ersten Studienversuch immer Punktabzüge bekommen dafür, dass ich zu populär wissenschaftlich schreibe. Dann habe ich im zweiten, also in dem Studium an der Fernuni, habe ich in jeder Arbeit Abzüge bekommen dafür, dass das halt nicht wissenschaftlich genug war. Also ich meine, ich habe immer noch gute Noten gehabt, aber ich hatte, also ich glaube nicht eine einzige Eins.
Ja.
Ich habe es tatsächlich fertiggebracht in meiner Masterarbeit, das entscheidende Wort, um das es ging, dreimal falsch zu schreiben und dreimal unterschiedlich falsch. Das ist im Journalismus gar kein Problem, weil hinter mir so viele Kontrollinstanzen kommen,
ja,
dass das macht einfach nichts. Also bestimmte Dinge habe ich einfach nie gelernt und die wären so, also gut, nun gibt es inzwischen ordentliche Rechtschreibprüfungen und KI und also es zeigt auch eine gewisse Schlampigkeit auf meiner Seite. Ich finde die Kritik also sehr berechtigt und ich schreibe auch nicht besonders wissenschaftlich. Aber insofern war ich also schon ganz begeistert, dass ich den Master geschafft habe. Da habe ich schon gedacht, cool, das hätte ich mir vorher nicht zugetraut. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, eine Dissertation zu schreiben. Das schlug dann tatsächlich diese Tutorin vor, die irgendwann sagte, das ist doch ein interessantes Thema. Das wäre doch auch ein gutes Dissertationsthema. Und ich sage einmal, warum, wieso? Und sie so, naja, also wir können ja jetzt auch weiter so zwischen uns drüber nachdenken, aber du kannst es doch auch mal präzise festhalten. Und da war dann irgendwann mein Ehrgeiz geweckt und ich habe gedacht, boah, naja, mehr als durchfallen kann ich ja nicht. Jetzt hat es ja für mich auch den Vorteil, also ich bin 50 plus und ich habe einen Beruf und also ob ich jetzt in meinem Alter noch einen Doktortitel kriege oder nicht, wird nichts ändern an meiner beruflichen Biografie. Da bin ich dann stolz drauf und denke, wie toll, dass ihr mich mitspielen lasst, aber ich brauche den nicht für irgendwas.
Es ist quasi pure Leidenschaft. Das ist das, was ich, kann das total gut nachvollziehen und ich glaube, was viele reizt, wenn sie die Stabilität sozusagen beruflich hätten, die du hast, dass sie sagen, eigentlich würde ich gerne weiter wissenschaftlich arbeiten nach dem Studium, weil das, ich glaube, also im Bachelor haben das einige noch nicht, das sind häufig im Bachelor ist es erstmal Grundlagen aufbauen. Aber viele entwickeln das im Master, dass sie wirklich sagen, das ist jetzt hier schon auf einer wissenschaftlichen Ebene, das würde ich so gerne weiterverfolgen. Aber ich möchte nicht in dieses unsichere Hochschulanstellungsverhältnis beispielsweise oder die wissenschaftliche Karriere, die meist vorausgesetzt wird, geht einher mit nochmal mindestens 2-3 Mal umziehen, weil ich in dieser akademischen Laufbahn eigentlich noch zeigen muss, dass ich auch da noch unterrichtet und da noch geforscht habe oder wie auch immer, wenn es doch nur so ginge wie bei dir sozusagen. Also so wäre es zumindest in meiner Traumvorstellung. Ich weiß, ich hatte auch eine großartige Professorin, Susanne Richter, die gesagt hat, oh, was ihr macht und da kann man so viel draus machen und wenn ich euch nur alle dazu bewegen könnte, wenn dass ihr promoviert, aber ich verstehe total, dass es keiner von euch macht, so nach dem Motto. Die hatte aber richtig das Talent, einen sozusagen fürs Thema zu begeistern. Und das ist, glaube ich, total wertvoll zu sagen, ich liebe mein Thema. Und mit diesem Thema kann ich mich auch 4 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre beschäftigen, weil ich dazu ja auch forsche. Also das gibt dir schon ganz viel Arbeitsmotivation, wenn es auch mal in der Promotionszeit schleppend läuft oder mühselig ist, etwas zu recherchieren oder zu erarbeiten, weil du dieses Thema halt so, weil du dafür brennst.
Ja, ich hätte das auf gar keinen Fall machen können, während ich versuche, eine Karriere zu etablieren. Ich konnte das erst jetzt machen, wo ich auf einigermaßen sicheren Gleisen laufe. Das wäre am Anfang meines Berufslebens nicht möglich gewesen.
Wie viele Jahre promovierst du jetzt?
Ich bin da reinmarschiert vor 2,5 Jahren und habe gesagt, ja, also ich stelle mir jetzt schon vor, dass ich dann in einem Jahr abgebe. Und daraufhin lachte der Betreuer und sagte, naja, also meistens sind es eher so 3 bis 5. Und ich sage, naja, also dann vielleicht 2. Ich war wirklich ehrlich der Meinung, schreiben kann ich ja.
Ja.
Und nun stimmt es natürlich, schreiben kann ich ja, technisch schreiben kann ich, also ich kann wahrscheinlich, also sagen wir mal so, was ich schon merke ist, ich kann auch einen Fachtext lesen und dann den Abschnitt dazu schreiben, schneller als wahrscheinlich manche andere, okay, oder jedenfalls mit, ich kann das auch mal zwischendurch machen. Ich kann sagen, ich schaufel mir 2 Tage frei, da lese ich dann nur dieses Buch, da schreibe ich erstmal dann den Teil dazu. So, das kann ich schon. Aber was ich total unterschätzt habe, war der Gesamtaufwand. Also wie viel ich insgesamt lesen muss. Ich habe schon gedacht, eine Dissertation ist halt einfach wie eine Masterarbeit, nur länger. Jetzt gibt es auch Dissertationen über mein Masterarbeitsthema. Und da habe ich dann irgendwann mal reingeguckt und auch das ist nicht dasselbe in länger, sondern es ist dasselbe in tiefer. Und dass ich dazu vielleicht auch einfach 6 Bücher lesen muss, die ich dann alle nicht erwähne, das habe ich nicht kommen sehen. Also ich bin da mit großer Arroganz reingegangen und nach einem Jahr, also und dann kam natürlich das Leben. Ich hatte das große Glück, dass es bei mir beruflich gut lief in dieser Zeit, was auch heißt, ich habe gedacht, naja, das erste halbe Jahr lese ich viel und schreibe ein bisschen und stattdessen bin ich aber gar nicht zum Lesen gekommen und deswegen natürlich auch nicht wirklich zum Schreiben.
Ja.
In der Zwischenzeit hat Oxfam immer weiter Reports produziert. Ich hatte am Anfang einen, inzwischen gibt es 6. Das bedeutet, dass sich mein Sprungbrett, also diese Reports sind natürlich keine wissenschaftlichen Arbeiten, die greifen aber zurück auf wissenschaftliche Arbeiten. Das heißt aber, mein Sprungbrett hat sich die ganze Zeit verändert und dauernd gibt es irgendein neues Ding und wieder eine neue Berechnung und dann muss ich das wieder anpassen. Also ich will jetzt auch fertig werden, weil die ja sonst wieder neues Zeug raushauen.
Ja.
Insofern bin ich jetzt seit 2,5 Jahren dabei und hoffe aber, dass ich jetzt sozusagen mit dem 3. Jahr dann auch es fertig kriege.
Ja, okay. Das heißt aber, wie können wir uns vorstellen, dass du an das Thema rangegangen bist? Du hattest diesen Moment, als ihr spazieren gegangen seid. Es kam der erste Bericht von Oxfam und dann hast du dazu gelesen, recherchiert. Wie forschst du? Wie können wir uns das vorstellen? Du liest viel. Das ist ja grundsätzlich was viele geisteswissenschaftliche Promotionen miteinander verbindet, dass man viel Literatur liest. Dass man auch erstmal natürlich am Anfang einer Promotion immer erstmal quer recherchiert. Ich glaube, das ist fachübergreifend. Was gibt es links und rechts bereits zu dem Thema? Welche Erkenntnisse sind für mich relevant? Welche sind für mich irrelevant? Aber wie können wir uns deinen Forschungsalltag zu Hause vorstellen? Oder an der Bibliothek? Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich sowohl als auch.
Ja, ich bin jetzt mal ehrlich, weil das wird jetzt peinlich für mich, aber sonst kann ja keiner was draus lernen. Wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, naja, da lese ich 1, 2, 3 Bücher, die fasse ich dann zusammen und dann ist die Sache fertig. Relativ schnell habe ich auf den Deckel bekommen dafür, dass ich mit den Oxfam-Berichten anfangen wollte. Inzwischen weiß ich auch warum. Damals habe ich das aber nicht verstanden. Also wir haben mehrere Runden und der Betreuer war da wirklich sehr, sehr geduldig mit mir gedreht, bis ich überhaupt begriffen habe, das ist, also es gibt ja auch wissenschaftliche Quellen, die parteiisch sind. Und ich glaube auch nicht, dass in den Geisteswissenschaften zumal, die irgendwie objektiv sein können. So, deswegen habe ich gedacht, wenn da ein Haufen Zahlen steht, dann geht es um die Frage, sind die richtig oder falsch? Das hätte ich schon überprüfen wollen. Aber es geht nicht so sehr um die Frage, wo kommen die jetzt eigentlich her? Und also, dass sozusagen dieser Oxfam Bericht gar keine wissenschaftliche Veröffentlichung für sich ist, sondern dass der nur fußt auf anderen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und dass ich aber mich auf die beziehen muss. Und dass der zum Teil auch geklittert ist. Also die nehmen halt 3, 4, 5 verschiedene wissenschaftliche Paper und bauen daraus eine Gesamtgemengelage, die ihrer Argumentation entgegenkommt. Das muss ich ja erstmal nachzeichnen. Mhm. Das habe ich alles am Anfang gar nicht verstanden. Dann habe ich nicht verstanden, dass ich mich doch in einer einfach großen Tradition bewege, also der Frage, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht, was sollten Menschen eigentlich tun und wenn sie es nicht tun, was kann denn die Philosophie eigentlich dagegen machen? Hatte ich also einfach erstmal viel Nachholbedarf von Dingen, die möglicherweise jemand, der ein Präsenzstudium gemacht hätte, im Rahmen des Studiums gelernt hätte. Also da musste ich einfach Dinge lernen, die ich mich vorher so ein bisschen, also die wusste einfach nicht, dass die wichtig sind und deswegen habe ich sie nicht gelernt. Keiner hat es mir gesagt, war ja Fernuni so. Das passiert da einfach. Also da war ich natürlich manchmal frustriert, aber da bin ich sehr dankbar, dass mir Professor Halbbrink das Ding nicht auf halber Strecke vor die Füße geschmissen hat. Dann war ich zweimal, glaube ich, in einem Kolloquium und habe das Projekt vorgestellt und da waren die Reaktionen beim ersten Mal auch sehr verhalten, aber zugewandt. Beim zweiten Mal wurden sie deutlich konstruktiver. Also da haben dann mehr Leute gesagt, du musst das noch lesen und du musst dies noch lesen und wir schicken dir das mal. So. Und plötzlich hatte ich 10 Sachen, die ich auch noch alle lesen musste und dachte, ach du meine Güte, worauf habe ich mich denn jetzt eingelassen? Und erst da, also was so nach ungefähr 1,5 Jahren passiert ist, hatte ich so ein bisschen festen Boden unter den Füßen und habe gesehen, okay, also ich kann vielleicht ungefähr von hier nach da nach dort mit den und den Sachen, die ihr mir jetzt an die Hand gegeben habt, dann hatte ich so ein bisschen so einen Grundriss dieser Arbeit. Und dann ist was ganz Tolles passiert. Dann habe ich nämlich einem der Autoren der Studien, auf die sich Oxfam bezieht, geschrieben, weil ich was nicht verstanden habe. Und in einer halben Stunde hat er mir geantwortet. Mhm. Und ich finde ja sowieso, im Journalismus habe ich diese Erfahrung oft gemacht, dass Professoren und Professorinnen immer sehr dankbare Gesprächspartner sind, weil die oft, also entweder reagieren die gar nicht oder sie reagieren schnell und sind sehr kommunikativ. Und das war natürlich toll, dann mit jemandem direkt über die Grundlage meiner Forschung, also 2, 3 E-Mails, aber einmal zu merken, okay, so ist das. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, so, jetzt glaube ich, kann ich loslaufen und ich kann so ungefähr erklären, hier habe ich angefangen, das und das und das habe ich alles zwischendurch erlebt und das ist mein Ergebnis.
Ja, das heißt, am Anfang ging es erstmal darum, eben zu gucken, was gibt es, was möchte ich, wie bin ich aber auch methodisch, wissenschaftlich genug unterwegs, um zu sagen, ich kann in der Philosophie promovieren und dann irgendwo wahrscheinlich eine These mit Hand und Fuß aufstellen zu können. Wobei sich so eine These natürlich auch im Laufe der Arbeit meist ganz natürlich auch nochmal anpasst oder ja so mindestens anpasst, manchmal ergänzt, manchmal komplett verändert. Viele kennen das allein schon aus dem Studium. Man startet irgendwie und möchte am liebsten den Titel schon hinschreiben und dann am Ende der Arbeit denkt man sich, naja, der Titel, den ich mir überlegt hatte, der passt jetzt eigentlich gar nicht mehr, der muss nochmal anders sein. So wie bei dir jetzt auch bei der Promotionsarbeit. 2 Fragen. Wir starten mal mit der, glaube ich, schneller zu beantwortenden. Du hast jetzt gesagt, du glaubst, dass es jetzt im 3. Jahr fertig ist. Das heißt, momentan musst du ja an dem Punkt stehen, wo du auf jeden Fall schon geschrieben hast oder schreibst und relativ fortgeschritten bist, wenn du es demnächst abgibst. Oder ist es schon abgegeben und du bereitest die Verteidigung vor?
Nee, ist noch nicht abgegeben. Ich habe das einmal fertig geschrieben. Mhm. Und dann habe ich weitergeschrieben. Das heißt, ich habe einen ersten Schluss, dann habe ich weitergeschrieben, dann habe ich einen zweiten Schluss. Was natürlich Quatsch ist, aber ich habe sozusagen einmal durchgeschrieben, weil ich traditionell, einfach so wie ich als Autor bin, immer vom Schreiben komme und nicht vom Gliedern. Ich habe nie gelernt und ich hatte auch nie Lust darauf zu lernen, zuerst zu gliedern. Das kostet mich oft viel Zeit, weil ich dann Sachen umstellen muss und dann passen die Anschlüsse nicht und so, also bei Artikeln jetzt. Aber es hat den großen Vorteil, dass es was sehr Erzählerisches hat.
Ja.
Es wäre schön, wenn ich beides könnte, aber ich möchte nicht missen, was ich da über die Jahre gelernt habe. Jedenfalls wurde mir irgendwann klar, ich muss das jetzt einfach einmal schreiben, bevor ich ernsthaft mit jemandem über die Struktur reden kann. Das habe ich also gemacht. Ich habe eine Fassung fertig geschrieben. Dann habe ich daraus die Struktur extrahiert, dann habe ich die Struktur komplett umgebaut, weil die total unsinnig war. Und diese neue Struktur haben wir jetzt besprochen und haben auf die nochmal, ich habe dann hinten, also vielleicht ist das schon ein bisschen klar geworden, ich neige zum Größenwahn, ich hatte die Idee zu sagen, wir nehmen einfach alle wichtigen philosophischen Gerechtigkeitstheorien und wenden die an auf die Frage, also es geht ja darum, verschiedene Arten von Überkonsum trennscharf abzugrenzen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel zu H&M gehe jetzt und mir ein Polohemd kaufe, heute Nachmittag noch, dann brauche ich das im Leben nicht. Mein ganzer Schrank ist voll mit Polohemden. Das ist schon Überkonsum. Aber das ist doch irgendwie echt was anderes, als wenn ich 5 Villen habe, eine Yacht und ein Privatjet. Aber irgendwie was anderes ist jetzt nicht trennscharf.
Ja.
So, sondern das ist das Ziel meiner Arbeit, zu sagen, gibt es mehrere Arten von Überkonsum oder nur 2 oder viele? Und wenn ja, was unterscheidet sie? Unterscheidet sie ein gefühltes Kriterium oder also sowas wie Dekadenz? Oder unterscheidet sie ein finanzielles Kriterium oder was auch immer? Und da war meine These zu sagen, der Überkonsum der Mittelschicht widerspricht nicht allen üblichen Gerechtigkeitstheorien. Also es gibt verschiedene Gerechtigkeitstheorien, die alle, das finde ich sehr, also es ist einfach sehr unbefriedigend in der Philosophie, finde ich. Es gibt sozusagen nicht richtig und falsch oder gut und böse, sondern es gibt, man kann das so sehen und man kann das so sehen und man kann das so sehen. Und dann habe ich gedacht, es könnte ja sein, dass alle Gerechtigkeitstheorien sagen, diese ganz spezielle Form von extremem Überkonsum, die widerspricht sozusagen allen. Und das könnte auch sein, aber das ist natürlich ein so absurd riesiges Projekt, dass erneut der Betreuer sagte, vielleicht wäre es günstiger, wenn du dir ein Framework raussuchst, begründest, warum du das verwendest und das dann anwendest. Da haben wir uns drauf geeinigt. Das habe ich jetzt auch schon gelesen. Dazu habe ich den Abschnitt geschrieben, der dieses Framework vorstellt. Was jetzt noch fehlt, ist, ich muss jetzt aus dieser chaotischen Erstfassung die Teile rausnehmen, die ich noch brauchen kann. Ich muss sie in die Reihenfolge stellen, in die sie sollen. Ich muss den neu geschriebenen Teil da eingliedern und ich muss den Schluss schreiben und dann muss ich das alles einmal verbinden, weil das natürlich jetzt nicht mehr zusammenpasst. Aber ja, das heißt, quantitativ würde ich sagen, sind 2/3 ungefähr da.
Verrückt. Also ich finde deshalb verrückt, weil wenn man studiert, dann hat man mindestens einmal im Studium so einen Kurs wie How to Write oder wissenschaftliches Schreiben oder keine Ahnung. Und es gibt auch die verschiedensten Herangehensweisen, wie man schreiben kann. Es gibt auch coole Tipps von motivierten DozentInnen, die sagen, Mensch, bei einer Schreibblockade, was könnte helfen, was machen wir? Und alle, würde ich sagen, haben aber eins im Kern, sie arbeiten eben nach der Gliederung. Also das heißt, die Gliederung, die kann sich auch verändern. Es können auch da nochmal, das kann umgeworfen werden, aber man denkt in dieser Gliederung, um eben zu sagen, ich schreibe jetzt Kapitel 2, oh, irgendwie gerade da habe ich den Faden verloren oder da müsste ich nochmal rein recherchieren, aber zu Kapitel 4, da könnte ich jetzt eigentlich weiterschreiben und am Ende könnte ich diese Kapitel ja zusammenpflegen. So nach dem Motto funktioniert das. Und ich weiß, für mich selbst war das ganz lange ein Problem, weil ich habe auch eher runtergeschrieben, ähnlich mit der Begründung, dass ich gesagt habe, es greift einfach viel besser ineinander. Und bei den etwas längeren Arbeiten dann, also gerade im Master schreibt man dann keine 12-13 Seiten mehr, sondern irgendwie schon mindestens 25 Seiten, hat das dann aber durchaus geholfen mit zum Beispiel Problemen wie einer Schreibblockade, weil, keine Ahnung, man sich dann ja in perfekten Formulierungen aufhängen kann. Und das finde ich aber interessant, dass du sagst, ich habe das jetzt einmal runtergeschrieben. Ich stelle mir quasi vor, wenn ich schreibe und im Schreibflow bin, finde ich es total nervig, dann die Quellen direkt einzufügen. Oh, das nimmt mir jetzt den Schreibfluss rauf. Was mache ich dann? Dann habe ich irgendwann angefangen, kleine Notizen dahin zu schreiben. Manche werden jetzt zuhören und sagen, was sind das für Probleme? Die haben wir gar nicht, weil natürlich in jedem Fachbereich werden Quellen ganz unterschiedlich eingebunden und teilweise ganz unterschiedlich auch formal in einen Text eingepflegt. Aber manchmal habe ich dann irgendwie mit Farben gearbeitet, um zu wissen, okay, da muss es dann hin, aber ich will es jetzt auf keinen Fall machen, weil sonst bin ich ja nur damit beschäftigt. Und ich frage mich, wie du das machst, weil ich stelle mir vor, du sitzt da und du schreibst es wirklich einmal runter.
Ja, also du hast natürlich völlig recht. Es wäre viel, viel klüger und fachlich auch besser gewesen, von der Gliederung zu kommen. Das habe ich jetzt auch gelernt, dass es einfach Fälle gibt, wo es wirklich besser wäre, wo einfach meine Hybris zu sagen, ach, Gliederung, das ist für Fußvolk, was ein Schrott, was für eine dumme Arroganz. Aber ich musste diesen Preis, glaube ich, bezahlen für diese Lektion. Für mich ist ja jetzt dieses, ich setze mich da, also meine Masterarbeit hatte, glaube ich, 80 Seiten. Also für mich ist jetzt der Aufwand, ich schreibe 200, 300 Seiten, von denen ich ja vorher schon weiß, dass ich 150, 200 kann ich schon weiterverwenden. Das wird schon so sein. Der ist jetzt nicht so hoch wie bei anderen Leuten. Das meine ich nicht, weil ich so toll bin, sondern das meine ich, weil ich einfach so eine Routine darin habe. Für mich ist es oft einfacher, etwas aufzuschreiben, als es nur zu denken.
Ja.
Also ich hätte mir viele Dinge nicht erschließen können, wenn ich sie nicht aufgeschrieben hätte. Das war einfach, ich wusste, das ist mein Prozess, das geht jetzt besser so, da musste ich mir einfach so weit so gut. Aber wo du bei den Zitaten bist, das war tatsächlich bei mir ganz viel so, dass ich da nur stehen habe, dazu sagt zum Beispiel, über wen auch immer ich gerade schreibe, Doppelpunkt, und dann steht da drei Kreuze Zitat, drei Kreuze Quelle. Also das heißt, ich weiß, und so schreibe ich auch Artikel. Aber das Ding ist, bei Artikeln habe ich halt ein Interview oder ein Buch oder so als Quelle und dann weiß ich, da gibt es 3, 4, 5 Zitate, ich weiß ungefähr, wo die sind, ich weiß so, die baue ich dann ein, aber da habe ich dann noch den Überblick, welches Zitat soll wohin. Da ich hier genauso vorgegangen bin, aber plötzlich 40 Zitate habe auf 20 Seiten, habe ich natürlich total die Übersicht verloren. Und nachher diese Zitate da reinzuschreiben und dann die Quellen rauszusuchen, war eine unfassbare Arbeit. Und die macht dann ja noch weniger Spaß.
Ja, die zermürbt.
Das war richtig dumm.
Ja.
Ich kann das nicht empfehlen. Und weil du vorhin gefragt hattest, übrigens Bibliothek oder nicht. Also ich lese seit langer, langer Zeit, wann immer ich kann, elektronisch.
Mhm.
Ich bin immer noch eingeschrieben an der Fernuni Hagen. Und zwar deswegen, weil ich dadurch Zugriff habe auf die Bibliothek der Fernuni Hagen, die naheliegenderweise besonders viel digitale Exemplare hat von Dingen. Und das ist toll. Dann habe ich also das PDF von irgendwas. Das ist, also das lese ich dann halt, da kann ich gut markieren schon drin. Also ich arbeite mit Zotero, dann kann ich das da reinziehen. Dann lässt sich das, also das macht mir diese ganze Quellenverwaltung sehr viel einfacher. Und manchmal gibt es irgendwas da nicht oder nur als Buch. Oder ehrlich gesagt, wenn sie es nur als Buch haben, dann hole ich es mir oft aus der Bücherhalle in Hamburg. Warum soll ich es mir schicken lassen? Und dann mache ich kleine Aufkleber an dieser Hand, die ich zitieren will. Und dann kopiere ich tatsächlich die Seiten, die ich kopieren will. Dann scanne ich die und dann habe ich sozusagen mein eigenes E-Book von den Seiten, die ich zitieren will. Und dann kann ich das, das bedeutet auch, ich kann mir dann tatsächlich auch leisten, ein Zitat reinzuschreiben und nur hinzuschreiben Quelle. Und dann finde ich das Zitat später und kann die Quelle notfalls auch später einfügen. Aber muss man echt nicht so machen.
Ja, teilweise habe ich das, wie gesagt, auch immer wieder so gemacht, einfach weil man in dem Moment, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, wenn man sagt, ich habe hier einen Schreibfluss, ich möchte nicht, dass der jetzt abreißt und jetzt nochmal exakt nachzugucken, die und die Seite. Und häufig ist es ja so, dass zu einem Gedankengang nicht nur diese eine einzige Quelle oder Literaturverweis passt, sondern da passen vielleicht 2, 3 Stellen aus unterschiedlichen Büchern von unterschiedlichen AutorInnen dazu, die dich zu deinem Gedanken geführt haben und das dann alles mit zu berücksichtigen an der Stelle, wo du vielleicht aber gerade, keine Ahnung, 5 bis 10 Seiten einfach schreiben könntest. Also ich finde, es gibt da nicht die Ideallösung und ich habe Shoutout an die Person, die dann die Mühseligkeit sozusagen auf sich nehmen, weil es spart definitiv Arbeit. Also 100%ig würde ich sagen, wer es direkt mit einpflegt, der hat danach einfach den Text ready. Der kann dann nur noch fein formulieren, aber ich gehöre wahrscheinlich zu der, ich kann mich bei dir quasi hinten angliedern. Ich habe sehr, sehr ähnlich gearbeitet. Und zur digitalen Literatur, da vielleicht einfach nur, viele Leute kennen das wahrscheinlich schon, aber ich habe das lustigerweise bei einer Arbeit zur Konsumkritik im Weißen Hai, die ich geschrieben habe, habe ich einfach den Autoren der Potsdamer Uni direkt kontaktiert und gesagt, ich möchte nur dieses eine einzige Kapitel gerne und dieses Buch gibt es hier nicht. wäre es möglich und könnte ich in irgendeiner Form das zugeschickt bekommen? Und das war, einen Tag später lag mir das in PDF-Form. Also so wie du auch sagst, es sind ganz, ganz viele auch in dieser wissenschaftlichen Welt total kooperativ, hilfsbereit, wollen ja, dass die Forschung irgendwie verwendet wird und Anklang findet und genau, man darauf aufbauen kann. Also das können wir sozusagen als Tipp nach draußen geben. Schreibt euch die Leute an, von denen ihr glaubt, dass sie vielleicht noch eine wertvolle Expertise für eure Arbeit mitbringen. Jetzt haben wir ja relativ viel quasi darüber gesprochen, wie so der Umstand ist. Wie bist du zur Promotion gekommen? Wie ist deine Promotion? Das müssen wir, glaube ich, jetzt gar nicht unbedingt so besprechen. Natürlich arbeitest du die ganze Zeit weiter als freier Journalist. Und in der Zeit, die zusätzlich da ist, kannst du dann deiner Promotion nachgehen. Was sind denn jetzt Erkenntnisse? Also wir kennen deine These, beziehungsweise kennen wir nicht. Du hast nur gesagt, dass du dich auf einen Bereich fokussieren solltest für die Promotion. Die Habilität, also wenn du dann habilitierst, dann kannst du die nächsten dir aufsuchen. Nee, aber was ist deine These final gewesen, mit der du jetzt startest, und was sind Erkenntnisse, die du gewonnen hast?
Mir ging es am Anfang um zwei Dinge. Mir ging es darum zu gucken, stimmt die Berechnung von Oxfam überhaupt?
Aha.
Also können wir die Klimakrise nicht in den Griff kriegen, was immer das jetzt nun wieder heißen mag, ohne den Überkonsum der Allerreichsten, ohne dass der nicht mehr stattfindet. Also Oxfam würde jetzt sagen, ohne ihn zu verbieten. Aus der Philosophie heraus gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Aber jedenfalls, wenn der nicht mehr, also solange der stattfindet, ist die Klimakrise unlösbar, ist diese These überhaupt physikalisch korrekt.
Ja.
So, das war mein einer Teil. Und der zweite Teil für mich war, und wenn das stimmt, was folgt denn dann daraus? Soweit ich das überblicke, und jetzt gibt es eben, wie gesagt, neue Oxfam-Berichte, jetzt muss ich nochmal rechnen, soweit ich das überblicke, ist die These von Oxfam nicht haltbar. Also der Anteil an dem Problem der Klimakrise durch den Überkonsum der Superreichsten ist maßgeblich und er ist skandalös. Es ist aber nicht so, dass, wenn alles andere gelöst wäre, alles andere, und nur das noch stattfindet, dann haben wir immer noch die volle Klimakrise wie bisher. Und wenn das weg wäre, dann wäre alles okay und auch relativ egal, was mit den anderen Sachen ist. So viel ist es denn nun auch nicht. So scheint mir das im Augenblick. Das muss ich, wie gesagt, noch einmal mit den neuen Zahlen nachrechnen. Und trotzdem, intuitiv, gehen, glaube ich, die meisten Menschen mit, dass sie sagen, ja, aber das ist ja irgendwie Mist. Und ich glaube, das Schlüsselargument an dieser Stelle ist zu sagen, wenn ich ein Polohemd bei H&M kaufe oder wenn ich am Wochenende an die Ostsee fahre, dann erzeuge ich einen CO2-Ausstoß dadurch, der ist so gering. Das klassische Argument ist ja immer, der ist auch vernachlässigbar. Und nun ist das relativ schwierig in den Griff zu bekommen, argumentativ, wenn man lauter Sachen, die vernachlässigbar sind, auf einen Haufen tut, dann ist es eben irgendwann trotzdem ein Haufen. Wie kann das sein? Also das in der Philosophie das klassische Beispiel ist der Sandhaufen. Ein Sandkorn ist kein Sandhaufen, zwei Sandkörner sind immer noch kein Sandhaufen, aber irgendwann ist es ein Sandhaufen, aber ab wann? Und der Unterschied, den man klar festmachen kann an den Zahlen, das auf jeden Fall, ist der Schaden, den der Überkonsum der Superreichsten anrichtet, der ist auf gar keinen Fall vernachlässigbar. Das heißt, dieses Vernachlässigbarkeitsargument, das greift einfach nicht. Selbst wenn es bei der Mittelschicht greifen würde, was ich gar nicht untersuche, greift es auf gar keinen Fall hier, sondern hier ist es so, dass ganz klar erkennbar ist, welchen Schaden diese Leute anrichten. Und dass er ist bemessbar, wir können ihn gut benennen, mathematisch, physikalisch. Also so, es gibt belastbare Zahlen dazu, man kann das deutlich sagen und man kann das dann auch umrechnen. Also man kann sagen, also du hast so und so viel mit deinem Konsumanteil an der Klimakrise und das rechnet sich um in so und so viel Todesopfer in den nächsten 30 Jahren.
Mhm.
Das ist bei meinem Polohemd nicht so. Mein Polohemd wäre eben 0,0001 Todesopfer und hier sind es eben 30 oder 40. Und nun müsste es doch eigentlich tadelnswerter sein, wenn man mehr Leute umbringt als weniger. Und da sind wir dann bei den verschiedenen Gerechtigkeitstheorien. Man kann eben sagen, jeder Schaden an anderen Leuten ist immer schlimm.
Ja.
Oder man kann sagen, nee, mehr Schaden ist schon schlimmer als weniger Schaden. Und das ist sozusagen dieses Schlingernde am Ende, wo ich jetzt gucken muss, kriege ich das hin, mit dem Framework, das wir uns ausgesucht haben, zu begründen. Also meine Denklogik im Augenblick ist, der Konsum der Superreichen, der steigt in, auf Englisch sind es Orders of Magnitude, also eine Potenz. Bei uns auf Deutsch heißt das leider Größenordnung und da ist das nicht so klar. Also der ist um mehrere Größenordnungen schädlicher als der Mittelschicht. Da passiert quasi ein Quantensprung. Und den versuche ich im Augenblick noch schärfer rauszuarbeiten, sowohl ethisch wie eben auch in den Zahlen. Und wenn mir das gelingt, dann kann ich hoffentlich sagen, da gibt es eben einen Sprung. Das ist nicht so, dass das graduell immer mehr wird, sondern irgendwann macht es plötzlich so pjong und die Kurve geht hoch. Wir kennen alle diese Kurven aus der Corona-Zeit, dieses steile Ende da. Und da ist ja erstmal richtig zu sagen, wenn das steile Ende weg wäre, ist es erstmal gut. Und das kommt hinzu, das ist ja das Leben, das uns als Vorbild hingehalten wird. Also der Konsum der Mittelschicht ist ja nicht unbeeinflusst dadurch, wie der Konsum der Superreichen passiert, was ein völlig anderes Argument ist, aber auch ein wichtiges.
Ja, total. Und ich glaube, um auf die Klimakrise zu blicken, wenn ich weiß, dass wenige, aber extremst privilegierte Menschen, die quasi aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen alle anderen Möglichkeiten offenstehend haben, trotzdem sich entscheiden, auf Kosten vieler ihrem Wohlstand so ausleben zu können, dann ja auch willkürlich, und das unterstellt man ja dann automatisch denen, auch eben ohne Berücksichtigung des Wohlergehens aller anderer, dann weiß ich ja auch, dass wenn diese wenigen Leute das verändern würden, vielleicht nicht die Klimakrise aufhalten, aber einen deutlichen Impact darauf haben, wie es sich weiterentwickelt. Und ich glaube, das löst dann in vielen Menschen, die nicht zu dieser sehr kleinen, aber nicht zu unterschätzenden Gruppe dazugehören, dieses große Ungerechtigkeitsgefühl. Da gibt es Menschen, die theoretisch mit ihren Möglichkeiten alles machen könnten. Alles. Und das macht ja auch ein totales Machtgefälle, macht es ja auch. Und auch eine gewisse Hilflosigkeit bei all den Leuten, die diese Möglichkeit nicht haben, die sich ja in einer Abhängigkeit von diesen wenigen sehr reichen Menschen sehen, die eben dann in so einer Dekadenz irgendwo leben. Und wenn man dann weiß, dass es das zukünftige Leben der Kinder maßgeblich beeinflussen wird, der Welt, dann kann man das, glaube ich, total, total nachvollziehen. Aber für deine Forschung ist natürlich nur relevant, inwieweit haben sie wirklich diesen Impact da drauf, losgelöst von dem gesamtgesellschaftlichen Konstrukt. Das stelle ich mir interessant vor, weil du ja als Wissenschaftler in deiner Rolle keinerlei Emotionen mit in deine wissenschaftliche oder wenig Emotionen in deine wissenschaftliche Arbeit mit einfließen lassen kannst, oder? Also in deiner Themenwahl natürlich definitiv. Auch wahrscheinlich, welche Thesen du vielleicht eher zu Rate ziehst, aber so grundsätzlich in der Gesamtaussage muss es ja irgendwo ein unparteiisches Momentum ergeben.
Naja, es sollte eine gute Begründung geben.
Ja.
Also es gibt zum Beispiel, unterwegs taucht auch die These auf, zu sagen, könnte es sein, dass dieser Konsum obszön ist?
Mhm.
Und wenn ja, woran erkenne ich das? Und das ist ja deutlich eine emotionale Bewertung. Also auch eine emotionale Bewertung kann das Ergebnis sein. Für mich war eigentlich der Haken, waren zwei Dinge. Das eine ist, es gibt ganz viel Literatur dazu, warum extremer Reichtum sehr problematisch ist.
Ja.
Moralisch, für die Demokratie, für alles Mögliche. Daraus folgt aber nicht zwangsläufig, finde ich, dass, also es wäre sozusagen schick gewesen, wenn daraus folgt, extremer Reichtum muss weg, denn dann wäre mein Problem mitgelöst gewesen. Folgt aber nicht so richtig daraus, denn jemand könnte theoretisch auch reich sein und super nett. Und also das ist einfach keine zwangsläufige Folgerung. Man empirisch, also in der echten Welt, kann es durchaus sinnvoll sein zu sagen, wir verbieten bestimmte Dinge oder wir lenken sie durch Steuern oder so, dass es das eben nicht gibt, weil man einfach sagt, Naja, in den meisten Fällen ist es eben ein Problem und deswegen untersagen wir das jetzt. Aber daraus lässt sich halt noch nicht eine moralische Forderung ableiten. Und genau das Problem verfolgt mich dann hinten raus, dass man eben nicht sagen kann, jeder, der superreich ist, richtet auch Schaden an am Klima. Muss nicht zwangsläufig so sein. Jemand kann auch superreich sein und Wälder aufforsten.
Also das bietet ja an, dass man total sich in Definitionen verstrickt. Ich denke gerade drüber nach, wie definiert man überhaupt superreich? Dazu gehören Leute, die es vererbt bekommen haben, jahrelanger Familienreichtum. Dann gibt es Leute, die aufgrund von Ausbeutung selbst zu massivem Reichtum gekommen sind. Und jetzt können wir wahrscheinlich den Katalog noch weiter spinnen. Dann ist natürlich die Frage, ist das für deine Forschungsarbeit überhaupt relevant? Ist überhaupt relevant, menschlich gut und böse zu definieren? Weil das ist natürlich auch unheimlich individuell zu betrachten. Und woran bemisst du, wer aktiv etwas Klimaschädliches macht? Weil das hatten wir ja hier vor ein paar Jahren, großer Aufschrei. An sich ist ja auch der Privatjet auf die Insel Sylt beispielsweise definitive Klimabelastung. Aber es gibt natürlich auch da nach oben und nach unten weitere, also wo ist die Grenze? Definierst du, musst du das alles definieren für deine, ja.
So gut ich kann. Also Superreichtum und Ultrareichtum und so, da führe ich dann auch ein eigenes Wording ein, ist relativ einfach, weil man schlicht sagt, sozusagen die reichsten 10%, 1%, 0,1%, 0,01 und so weiter. Und dann gibt es eben Forschung darüber, dass statistisch mit den reichsten 0,0001 und jetzt wie viele Nullen das sind, und da merkt man meine Unwissenschaftlichkeit, weiß ich nicht auswendig. Aber sozusagen, was konsumieren im Durchschnitt die Leute, die diesen extremen Reichtum haben? Mir war auch nicht klar am Anfang, ich habe immer gedacht, wir reden über 3, 4, 5, 30, 40 Leute, aber wir reden über 40, 50.000 Leute weltweit. Also wie leben die meisten von denen eigentlich? Und ich glaube, die Lösung, also meine Tendenz im Augenblick ist nicht zu sagen, oder andersrum, je mehr ich mich mit Superreichtum beschäftigt habe, desto mehr gehe ich die Kritik am Superreichtum mit. Also ich bin viel reichenkritischer als noch vor ein, zwei Jahren. Und ich bin viel weniger bei diesem Argument dieser ganzen Lobbyistengruppen, die sagen, ja, aber das ist doch meistens oder häufig jedenfalls legal erworbenes Geld. Das mag manchmal sein. Und trotzdem ist es ein Problem für die Welt. Also diese beiden Dinge schließen sich nicht aus und so. Aber ich glaube, dass mein Ergebnis am Schluss eher sein wird zu sagen, es gibt halt bestimmte Verhaltensweisen, die einfach so besonders klimaschädlich sind. Und dann wende ich mich dann eben wieder ab von der Kritik am Reichtum und gehe hin zu meinem Ursprungsthema. Man kann sich die größte Yacht der Welt ja nur leisten, wenn man einer der reichsten Menschen der Welt ist. Also das fällt schon zusammen. Aber das Problem ist, mein Problem für mein Thema ist nicht dein Reichtum, mein Problem ist Yacht.
Dein Konsum.
So, dein Konsum. Wenn wir jetzt bestimmte Konsumformen, und da ist man dann bei, es wäre total gut, die Reichen weltweit reich zu besteuern. Also es müssten natürlich bestimmte Konsumformen weltweit verboten werden. Wird das gelingen, weil ich da eine Arbeit drüber schreibe? Sicher nicht. Sehr frustrierend. Trotzdem ist es ja ein Diskussionsbeitrag dann. Also jedenfalls glaube ich im Augenblick, dass das Ergebnis sein wird, es macht total Sinn, quasi von oben nach unten die schädlichsten Konsumformen zuerst zu verbieten. Also die extrem klimaschädlichen Reisen, die extrem klimaschädlichen Yachten, also vor allem die Groß- und Größtyachten und diese absurde Wohnsitzsituation, dass Leute halt 5, 6 Villen haben, die alle bemannt sind, die alle jederzeit bewohnt werden können, die alle die ganze Zeit Energie fressen und dann reisen sie irgendwie von A nach B nach C. Und dann grätscht einem natürlich immer jemand rein, der sagt, ja, aber vielleicht haben die da auch ein großes Glück dran. Und das weiß ja auch kein Mensch. Also wie glücklich sind die, wenn sie 30 Sekunden ins All fliegen oder wenn sie die größte Yacht der Welt haben oder so. Schwierige Sache. Aber ich finde, es gibt viele gute Argumente dafür zu sagen, ja, aber das ist jetzt einfach der größte Mist, der dem Planeten passieren kann. Das nehmen wir euch jetzt weg. das ist blöd für euch, aber dann müsst ihr halt was anderes finden, was euch glücklich macht. Und mein Vorschlag wird sein, glaube ich, dass man sozusagen von oben nach unten, von schädlichst immer weiter runter arbeitet und dann eben Dinge einfach verbietet. Einfach in Anführungszeichen.
Zumal du hast ja vorhin einmal die Theorie des Humanismus erläutert und ich meine, das ist jetzt spekulativ, welche Person wie mit was glücklich oder nicht glücklich ist, aber auf der anderen Seite steht ja definitiv Unglück von einer deutlich größeren Zahl an Menschen für ein Glück.
Ja, ja, aber das ist ja immer dieses Trumpfargument, wenn ich doch aber verdient habe, also wenn ich jedenfalls legal das machen darf, dann geht mich doch dein Unglück nichts an. Eine der Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe, ist auch, ich bin, soweit ich weiß, der einzige Journalist in Deutschland, ich gleiche meine Emissionen aus, privat und beruflich. Das ist natürlich nicht dasselbe, wie sie einzusparen, aber immerhin für einen verhältnismäßig geringen Betrag kann ich meine Emissionen auf Null setzen. Das ist das, was vor ein paar Jahren als klimaneutral bezeichnet wurde, was es eben genau nicht ist. So. Was ich aber überhaupt nicht verstehe, ist, warum macht es eigentlich nicht einer dieser Superreichen, wenn das Leute sind, wo es wirklich auf 1, 2, 3 Millionen im Jahr nicht ankommt, warum gleichen die nicht, also man kann das nicht unbegrenzt machen, weil es ja nicht unbegrenzt Ressourcen gibt, aber warum machen es nicht wenigstens die Leute, die die schlimmsten Schäden anrichten?
Hast du das nachrecherchiert? Also konntest du das herausfinden, wer es macht und wer nicht?
Also keiner von den Superreichen hat sich dazu je geäußert, soweit ich weiß.
Okay.
Und machen tut es natürlich erst recht keiner. Also vielleicht auch, weil sie erhaben sind darüber. Vielleicht würde es auch das Augenmerk richten auf etwas, auf das sie gar kein Augenmerk haben wollen.
Naja, oft ist es ja so, dass zumindest in der Unternehmensstruktur, und ich hätte gedacht, bei Superreichen wahrscheinlich auch, dass ja soziale Projekte hinhalten für steuerliche Türen. Also das ist jetzt natürlich extrem plakativ formuliert. Ich will das auf keinen Fall pauschal jetzt allen unterstellen, aber definitiv gibt es das ein oder andere Charity-Event hier und da oder die ein oder andere Stiftung und Förderung da, wo Gelder hinfließen, wo steuerliche Vorteile auch mit einhergehen, weshalb das überhaupt ins Leben gerufen wird. Deshalb hätte ich gedacht, auch diese Leute haben mit Sicherheit ihre Schlupftüren und ihre Sozialprojekte, die genau dafür in irgendeiner Form herhalten. Aber das hat ja dann auch nichts mit etwas Intrinsischem aus ihnen heraus quasi zu tun, dass sie sagen, ich möchte jetzt klimaneutral wenigstens sein oder meinen Beitrag dazu tun. Ich möchte zwar so leben, aber ich möchte zumindest für mich ein Bewusstsein schärfen. Das muss damit nicht per se einhergehen, zu sagen, wo kann ich mir denn jetzt noch steuerlich in irgendeiner Form einen Vorteil ziehen. Aber eine philosophische Frage, vielleicht auch nicht. Jetzt kommt hier die Fachunkundige. Ich weiß, als die Diskussionen zum bedingungslosen Grundeinkommen da waren, da ging es auch immer mal wieder in so Studietruppen darum, was passiert denn, wenn alle nicht mehr am Existenzlimit leben? Würde dann nicht trotzdem der eine Mensch dem anderen vielleicht das neiden oder würde man nicht trotzdem den Verlockungen da widerstehen und kommt dann nicht automatisch ein Gefälle? Und das Grundeinkommen, muss sich das dann immer wieder anpassen an die neuen sozusagen Konsumstandards und ist es in uns Menschen nicht einfach verankert sozusagen? Jetzt wilde These, provokativ gesagt, dass wir alle Superreiche werden wollen, weil wir diesem Konsum unterliegen.
Ich glaube, das ist keine wilde These. Ich glaube, Menschen messen sich gern mit anderen Menschen. Ich glaube, so sind wir verdrahtet.
Ja.
Oder zumindest viele Menschen wollen gerne erfolgreich sein und wollen auch belohnt werden. Und also daran kann man jetzt bestimmt auch viel Kritik üben. Und ich bin da gar kein Experte. In dem Thema, das ich bearbeite, ist es tatsächlich so, dass die Idee, die Wirtschaftswissenschaften haben das Problem ja gelöst. Da gibt es ursprünglich den Konsumkorridor. Also das heißt, wenn du zu wenig konsumierst, dann stirbst du. Und wenn du zu viel konsumierst, dann nimmst du anderen was weg. Und dann wurde daraus der Donut. In der Mitte ist sozusagen zu wenig und außen ist zu viel. Und die Außengrenze ist die planetare Belastungsgrenze. Also die Wirtschaftswissenschaften sagen ganz klar, der optimale Konsum liegt zwischen dem Minimum, das die Einzelperson braucht und dem Maximum, das der Planet verkraften kann. Wir sind jetzt fertig. Und das Problem ist ja nur die Verteilung. Also wenn es einen Verteilungsschlüssel gäbe, von dem man sagt, jetzt wird dieser Konsum, also nun gibt es ja Dinge, die konsumierst du, aber die sind klimaneutral oder die richten jedenfalls keinen Schaden an oder keinen großen. So, also das bezieht sich ja jetzt in meinem Fall nur auf Klimaschädigung. So, also die Außengrenze ist sozusagen, wie viel Klimaschädigung, wie viel Treibhausgase faktisch kann die Erde jedes Jahr vertragen? Und wie verteilt man das jetzt gerecht auf alle Leute? Und wenn dann einer weniger haben will und eine will mehr haben, wie schafft man diesen Ausgleich? Und das ist ja dann die Oxfam-These zu sagen, die Reichen sind sozusagen diejenigen, die da ausscheren. Und das stimmt nicht. Wir scheren mit dem Mittelstand schon aus. Also sozusagen die obere Konsumhälfte der Welt schert da aus. Aber die Reichen scheren ganz besonders aus. Und insofern finde ich es jetzt auch nicht verwegen zu sagen, naja, wenn du immer noch der reichste Mensch der Welt bist, aber du hast jetzt nur noch die Hälfte von dem, was du hast. Oder du hast meinetwegen auch das ganze Geld, aber du darfst bestimmte Sachen nicht machen. Also wir sagen ja auch, du kannst der reichste Mensch der Welt sein, trotzdem darfst du keine Leute umbringen. Und es gibt bestimmte Dinge, wo sich auch die reichsten Menschen der Welt nur sehr schwer rauskaufen können. Also bei einem Parkverbot zum Beispiel kann man sofort sagen, die $50, die sind für die quasi die Parkgebühr, okay. Aber nach oben hin, sozusagen, je schwerer das Verbrechen wird, irgendwo ist damit Schluss. Oder es wird jedenfalls sehr schwierig. Und diese Logik kann man ja auch hier anwenden, zu sagen, ich will niemandem die Gelegenheit nehmen, sich mit anderen zu messen, der erfolgreichste Dings zu werden oder die reichste das oder so. Und trotzdem kannst du dir sozusagen als Belohnung bestimmte Sachen, die gibt es dann eben einfach nicht mehr, weil die Welt das insgesamt beschlossen hat. Das ist aber natürlich so eine Utopie, wie es wäre total gut, eine gütige Weltregierung zu haben. Und das finde ich, da bin ich sehr unzufrieden mit meinem Ergebnis, aber ich fürchte, so ist es halt manchmal.
Ja, ich glaube, eine Utopie kann zumindest einen Anreiz geben, so wie du gesagt hast, es ist eine Art Diskussionsergänzung. Ich glaube, den Konsum zu limitieren bedeutet ja aber auch, oder den Konsum einzuschränken in den absoluten, also in den klimaschädlichsten Gütern, bedeutet natürlich auch, dass davon Systeme eingeschränkt werden und da wahrscheinlich wieder einige der Superreichen halt selber in irgendeiner Form mit dran sitzen. Und das ist ja wie so ein verzahntes, also das können wir ja so ein bisschen runterbrechen. Jetzt kommt ja die Zuckersteuer, aber ganz lange kamen sie ja gar nicht, wo sich ja auch alle gefragt haben, warum denn um Himmels Willen? Es ist ja schier ungesund, pures Gift, wissenschaftlich seit Jahren bewiesen. Warum wird das noch überall beworben? Warum wird das unseren Kindern so vorgegeben? Warum können wir das nicht einfach in einer höheren Form limitieren, so wie wir das ja beim Rauchen auch machen, weil es de facto ein schädliches Konsumgut ist? Warum geht es nicht? Und da hängt ja unheimlich viel dann dran. Nicht nur die Leute, die mit dem Produkt selbst und mit dem Konsum Geld verdienen, sondern dann im Idealfall noch der Gesundheitsbereich, der dann sozusagen von den also ich finde, das ist immer so absurd, wenn man sich mit dem Konstrukt Konsum und Superreichtum und dieser Koexistenz beschäftigt, wie vielschichtig die Problematik ist. Und ich glaube, das ist das, was eben dann diese Ungerechtigkeit in Leuten auch manchmal eben wieder hervorbringt, wenn sie sehen, dass es auf den ersten Blick sehr utopisch wirkt, dafür einen Weg zu finden, das einzudämmen, selbst wenn alle Argumente dafür sprechen würden. Also ich finde es grundsätzlich total spannend zu sehen, zu kategorisieren, welche Konsumgüter sind am klimaschädlichsten und was müsste wie passieren, um das einzuschränken? Weil ich glaube, das ist ja so ein bisschen das Totschlagargument auf der anderen Seite. Konsumieren wollen wir ja möglichst lange noch auf unserem Planeten und im Idealfall nicht in brütender Hitze. Und das ist ja nur eins der unangenehmen Folgen, die dann auf uns zukommen, sodass man da ja dann doch noch häufig Leute irgendwie von so guten Arbeiten überzeugen kann, wie du sie dann jetzt erstellst. Bin ich gespannt.
Ja, danke. Ich hoffe. Und gleichzeitig ist es ja eben so, dass diejenigen, die so agieren und auch diejenigen, die die Gesetze machen am Ende, über weite Strecken ja, selbst wenn sie eigene Kinder, also entweder haben sie keine Kinder, dann juckt es sie alles nicht, weil das passiert dann später. Oder sie haben Kinder, dann wissen sie aber auch, diese Kinder werden diesen Problemen nicht ausgesetzt sein. Also da greift dann eben wirklich das Argument, Reichtum entkoppelt Menschen auch einfach und entfremdet sie dem Leben. Und ich komme aus dem Hamburger Speckgürtel. Ich bin groß geworden mit, also jetzt nicht den Kindern der Superreichen, aber mit also sehr, sehr gehobenem Wohlstand um mich herum. Oft waren das wirklich, wirklich reizende, super nette Menschen. Das ist für mich noch eine weitere Dimension, die diese Arbeit hat. Es fällt mir nicht leicht zu sagen, ich mache quasi so einen kollektiven Vorwurf gegen eine Gruppe, bei der mir sehr bewusst ist aus meiner biografischen Erfahrung, dass die aber gar nicht als Gruppe bewusst agiert und dass die auch gar nicht solche Unsympathen sind, wie ich gerne denken würde.
Aber das eine kann ja das andere gar nicht ausschließen. Also es ist ja häufig so, dass Unwissenheit oder der Perspektivwechsel einfach entweder da ist oder nicht da ist, für das jeweils andere Wort sozusagen. Und es genau deshalb ja dann auch wichtig ist, dass es quasi Arbeiten wie deine gibt, um überhaupt eine gewisse Sensibilität zu schaffen für gewisse Themen. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich zum Beispiel in meinen Tennisverein gehe und die Leute sich da alle tierisch auf ihr Sylt, auf ihren Sylt-Urlaub freuen, dass die wenigsten sich eventuell da irgendwie ein Bewusstsein für haben, warum das eventuell problematisch ist oder warum dieses oder warum jenes. Wenn wir uns aber darüber unterhalten und man einen Kontext schafft, dann man lernt ja seltenst Menschen kennen, die, wenn sie wissen, was ihr Handeln für Konsequenzen haben, trotzdem sagen, ja, das ist mir egal, fertig, aus. Also es gibt ja wenig Urböse, und da könnte man wahrscheinlich auch philosophisch drüber diskutieren. Also glaubst du, 40.000 bis 50.000 Superreiche machen das im vollen Bewusstsein, allen anderen Menschen ihre Lebensperspektive zu nehmen? Das glaube ich nämlich
doch,
nicht.
Doch, das glaube ich total. Du gehörst doch nicht zur finanziellen, absoluten Weltelite, ohne begriffen zu haben, dass, wenn du so konsumierst, nur mal angenommen, dass diese Yacht, die du da fährst, einen massiven Beitrag zur Klimakrise leistet. Also das kommt so oft in den Nachrichten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht bei diesen Menschen auch angekommen ist und dass die nicht in Wahrheit auch, also ich bin kein, also es gibt bestimmt psychologische Mechanismen, mit denen man sich das schönreden kann und alles, aber ich bin überzeugt, dass die das wissen.
Ich fände es ganz schön düster, mir vorzustellen, dass so ein hoher Anteil, also ein geringer Anteil und trotzdem sehr viele Menschen kollektiv so eingestellt sind.
Also ich finde keine andere Erklärung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du dir eine Megajacht bauen lässt und noch nie davon gehört hast, dass Megajachten zu den größten Umweltproblemen gehören.
Tja, das ist wahrscheinlich die Frage für unsere nächste Folge. Weil ich denke mir, wenn ich jetzt mein Leben lang, also als Kleinkind bis zu dem Moment, wo ich mir meine Megajacht bauen lasse, nur in absolutem Reichtum und Wohlstand sozialisiert bin und es nicht kenne, Dinge in Frage zu stellen, warum ich mir das nächste Luxusgut überhaupt denn kaufe, sondern ich es nur kenne, dass ich es bekomme, dann fällt die Überlegung für mich dahingehend, mich mit dem auseinanderzusetzen, was es aber in Frage stellen würde. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Leute diesen Kontext für sich erst gar nicht erschließen. Und auch da wird es ja Leute geben, die trotz der Möglichkeit maximaler Bildung diese nicht per se für sich gewählt haben. Trotzdem verstehe ich, worauf du hinaus willst, dass die Leute natürlich definitiv sämtliche Möglichkeit aller Informationen dazu haben und selbst die Informationen nicht zu konsumieren zu diesem Thema ist ja eine Entscheidung.
Ja, und ich glaube auch, es gibt ja Menschen, die, also wenn du jetzt Diktatoren nimmst, die glaube ich schon wissen, dass es nicht gut ist, Menschen zu erschießen zum Beispiel. Oder wenn du religiöse Verfolgung nimmst, ich wüsste jetzt keine Religion der Welt, die sagt, Menschen töten ist eine gute Sache. Und trotzdem wird es ja getan.
Aber das ist ja in ihrer ideologischen Überzeugung das kleinere Übel, Argumentationskette.
Genau, vielleicht gibt es eben auch so eine, also sozusagen, vielleicht gehört es einfach dazu. Es wäre sozusagen okay, wenn keiner drei Häuser hat oder wenn keiner so eine Yacht hat, aber wenn die anderen eine haben, ja. Warum soll ich denn dann keine haben? Das ist ja ehrlich gesagt dann auch ungerecht, wenn ich eine Yacht haben darf.
Also so ein bisschen das Argument mit der Mülltrennung hier im Mittelstand, wenn man sagt, warum soll ich den Müll trennen, wenn andere Länder ja gar nichts für Nachhaltigkeit tun.
Genau. Nur eben umgedreht. Ja. Also warum soll ich mir das denn nicht gönnen, wenn alle anderen sich das auch gönnen und tatsächlich ja auch, und da ist ja wieder ein bisschen was dran, wenn ich freiwillig auf meine Superjacht verzichte und die anderen haben aber alle welche, das ist dann... Also das hält die Klimakrise dann auch nicht auf. Aber meine ganzen Millionärsfreunde denken, ich bin ein Weichei. Aber da ist sehr viel Fantasie drin. Ich kenne da niemanden, der diese Fragen mir beantworten würde. Ich habe es aber auch nicht versucht.
Ich glaube, das sind so wahrscheinlich grundsätzliche auch Lebensfragen, auf die es nicht diese eine Antwort gibt. Deshalb kann man wahrscheinlich mit verschiedenen, zumindest philosophischen Ansätzen versuchen, nah dran zu kommen an eine Antwort. Aber es wird immer nur ein Antwortentwurf sein, auf dem man weiter grübeln kann oder zu dem es eben weitere Antwortmöglichkeiten gibt.
Aber meine These sozusagen beeinflusst dann meinen Vorschlag. Eine Möglichkeit wäre ja auch zu sagen, wir müssen nur erklären, wie moralisch verwerflich das ist, dann würden die das bestimmt von alleine lassen. Ja. Dass ich aber kippe auf die Seite, und das war für mich unerwartet, dass ich kippe auf die Seite von, nee, man müsste das wirklich verbieten,
ja.
Hängt ja damit zusammen, wie ich diese Person einschätze. Und insofern ist es, also deine Frage ist klug und sie ist wichtig und ich bin mir sehr bei der Antwort sehr unsicher.
Ja, also ich glaube, dadurch, dass wir in einem kapitalistischen System leben und das sehr auf Konsumieren ausgelegt ist und die Tendenz durch die Erschließung weiterer an sich ja Konsumlockungen hingeht, also das klingt jetzt vielleicht kryptisch, aber alles, was jetzt digital erschlossen wird, ist ja auch dafür da oder primär dafür da, könnte man fast schon sagen, um unsere Konsumabhängigkeit nur noch mehr zu befördern und das auf eine Art und Weise, wie sie uns bald gar nicht mehr wirklich auffällt, weil man so viel hinterfragen muss dafür, das überhaupt in einen Kontext stellen zu können, dass es irgendwann spannend auf jeden Fall wird. Und dann ist natürlich die einzige Frage, was kann dann dem Konsum und den Konsumverlockungen überhaupt noch entgegenstellen, wenn wir es moralisch nicht mehr in Frage stellen können und uns dem nicht mehr entziehen können, um das jetzt zugespitzt zu machen, das Szenario, dann wären es natürlich nur mögliche Verbote, die hoffentlich davor ins Leben gerufen worden sind. Aber das kann natürlich schon eine Möglichkeit sein, um das einfach einzugrenzen. Gerade wenn man sagt, auf der anderen Seite steht ein Planet, der danach nicht mehr zu bewohnen ist in den Möglichkeiten. Also dann gibt es so ohnehin keine 5 Willen mehr. So. Ulrich, spannend.
Leider ein Downer. Ich habe mir das Thema ehrlich gesagt nicht so deprimierend vorgestellt.
Ich glaube, das ist häufig so, wenn man quasi an einem Thema nicht die Lösung hat. Also wenn ich jetzt in meine Promotion gehe mit der Idee, ich entwickle einen crazy Sensor, den ich mit einem Implantat verbinden kann und dann kann ich damit das und das detektieren. Aber nach 5 Jahren Forschung habe ich maximal herausgefunden, dass der Sensor überhaupt mit dem Implantat zusammen verbunden werden kann. Aber ob ich damit irgendwas detektieren kann, ist immer noch offen. Ich glaube, das fühlt sich wahrscheinlich immer ein Stück frustrierend an, wenn man nach der Promotionszeit quasi nicht die Antwort auf dem Silbertablett hat. Ich würde unterstellen, bei deiner Fragestellung könnte es sein, dass es die nie so gibt. Bei der anderen eventuell. Aber das finde ich wiederum das Schöne auch. Ihr schafft ja mit euren Promotionen einen Anschluss. Im Idealfall liest irgendjemand anders, also lesen viele, aber irgendjemand liest deine Promotion und sagt, das finde ich so spannend, darauf möchte ich weiterdenken. Oder ich habe eine Gegenthese darauf. Das, was wir auch schon miteinander besprochen haben. Es gibt eben nicht zu dieser einen Forschung die eine Antwort, sondern es gibt dann vielleicht deine Antwort oder deine These und dann gibt es noch 10 Gegenthesen. Und dann kommt ein großer Diskurs. Und das ist ja an sich das, was das das wäre ein Idealfall, ist ein Dominoeffekt. Dann wird darüber gesprochen, es werden in einer wissenschaftlichen Community werden sich darüber Gedanken gemacht. Und dann kommt noch die Wissenschaftskommunikation, die das in die Gesellschaft trägt, dahin, wo es hingehört. Und dann ist es an sich die perfekte Brücke zu unserer nächsten Folge, wo wir uns über Wissenschaftskommunikation unterhalten werden. Aber kann ich nachvollziehen, das Gefühl, dass sich das quasi nicht nach einem befriedigenden Abschluss anfühlt. Aber das meinte ich ja zwischendurch scherzhaft, vielleicht eben auch, weil du dazu dein Leben lang forschen kannst. Und manche motiviert das, andere nicht, aber manche finden es großartig, dass das möglich ist. Vielen, vielen Dank, Ulrich, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast für deine Einblicke, für deine Gedanken und für das, ich sag mal, ein bisschen philosophieren mit mir vielleicht über dein Promotionsthema. Falls ihr da draußen sagt, oh, ich würde auch gerne nochmal mit Ulrich sprechen oder ich habe auch vielleicht einfach so Fragen noch zu seiner Promotionsarbeit oder vielleicht auch zu seinem wirklich faszinierenden Lebenslauf, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei Ulrich. Ihr findet die Kontaktdaten hier bei uns in den Shownotes. Und falls ihr grundsätzlich Fragen habt rund um eure Promotion, vielleicht auch einfach im Bereich, wie kann ich unterstützt werden in meiner Promotionszeit, dann meldet euch sehr gerne beim Graduiertenzentrum. Auch hier findet ihr die Kontaktdaten in den Shownotes. Und mir bleibt zu sagen, dass wir uns in 14 Tagen schon wieder hören und mit Ulrich über Wissenschaftskommunikation sprechen. Was natürlich besonders spannend ist im Hinblick darauf, dass du natürlich eine wirklich lange Zeit auch als Journalist schon tätig warst. Da kommt dann natürlich gleich schon die erste Frage, ist ein Journalist denn direkt auch überhaupt eine Person, die Wissenschaftskommunikation betreibt oder irgendwo nicht? Wo fährt man da eine Grenze oder ist es eigentlich überhaupt nicht sinnvoll, eine Grenze zu fahren? Seid auf jeden Fall gespannt und schaltet wieder ein. Ulrich, vielen Dank und euch schöne nächste sonnige 14 Tage und bis dahin. Tschüss!
Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.